Punkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Oliver Heer, der als erster Deutschschweizer als schwierigste Segelrennen von der Welt wird gehen im November, Vendée Globe. Was er da in der Vorbereitung gemacht hat, wie er das Ganze sieht und warum er das überhaupt macht, das werde ich erfahren im Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, Roger Schawinski. Hat es geschafft, als Letzten und 40. sich zu qualifizieren für das schwierigste Rennen, Segelrennen der Welt, Vendée Globe, das im November starten wird. Und da wollen wir natürlich mal etwas erfahren, wie das Ganze überhaupt abläuft und was das ist. Aber zuerst natürlich meine Frage an dich, Oliver, wer bist du?
Das ist eine gute Frage, Roger. Wenn ich es ganz einfach müsste zusammenfassen, würde ich sagen, ich bin ein ganz gewöhnlicher Schweizer mit einem sehr außergewöhnlichen Job.
Ja gut, aber wie wird ein gewöhnlicher Schweizer etwas so außergewöhnliches?
Ja, das kann ich dir ganz genau auch nicht sagen. Also ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen in Rapperswil. Bin durch all die normalen Schulen, bin erkannt im Toggenburg, also weit weg von der Weltmeer. Ja. Und habe dann in Zürich studiert, habe auch angefangen zu arbeiten. Und irgendwann, ich habe zwar immer gesegelt, als Hobby, als Junior.
Du bist ein Seebub, oder?
Ich bin ein Seebub, ganz genau. Und dann ist es irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, eskaliert. Und jetzt,
eskaliert?
Mit Mitte 30 stehe ich vor dem größten Ziel oder vor der grössten Aufgabe von meinem Leben bis jetzt, allein nonstop.
Eben, aber das kommt ja nicht von alleine, sondern das muss man lange vorbereiten. Also kann mal, du hast wieder mal zuerst ins Berufsleben gehen, ins Normalen und so Management, Unternehmen werden etc. Das hat er dann nicht zugesagt?
Ja, also bei mir hat es einen Schlüsselpunkt gegeben in meinem Leben. Das war vor gut 10 Jahren gewesen. Da ist mein Vater ganz plötzlich verstorben, mit 52.
Und wieso, an was?
An einem Herzstillstand, an einem Sonntagabend in der Stube.
Wow, und vorher auch überhaupt keine Anzeichen gehabt?
Nein, null Anzeichen gehabt. Und er war auch selber ein passionierter Segler gewesen.
Also er hat gesund gelebt auch?
Ja, mehr oder weniger gesund
gelebt. Nicht geraucht, nicht zu viel getrunken?
Nicht außergewöhnlich, nein, nicht außergewöhnlich. Oh. Und dann, ich habe eigentlich genau die gleiche Karriere eingeschlagen wie er. Also ich habe sehr viel Zeit in Asien verbracht. Ich habe ein Jahr lang in Taiwan studiert.
Und warum gerade in Taiwan?
Ich wollte Chinesisch lernen.
Hast du das Gefühl, das ist unsere Zukunft?
Ja, zu dem Zeitpunkt, ja, ist mir das so, habe ich das Gefühl gehabt und ich habe dann Chinesisch gelernt. Ich habe chinesische Kultur studiert und ich habe mich eigentlich genauso aufgeleist für eine Geschäftskarriere, sehr eng verbunden mit Asien und China. Und mein Vater selber ist mehrmals pro Monat normalerweise auf China gereist, geschäftlich etc. Und er hat sich immer wieder früh pensionieren, hat immer seine Bucketlist gehabt von Sachen, die er machen und hat es dann, der arme Tropf hat es nie geschafft. Und wo das passiert ist, habe ich das Gefühl, fragt man sich, will ich das wirklich machen für die nächsten 45 Jahre in einem Büro zu sitzen, an einem Excel-Sheet zu arbeiten, der einem nicht wirklich interessiert.
Und immer hin und her reisen, in einem Flieger.
Ja,
und du hast
dann,
schon dann im Segelboot.
Ja, und ich habe das Gefühl, wenn man sich die Frage mal stellt, ist es eigentlich schon fast gelaufen. Das heisst, ich habe dann kurz darauf gekündigt und bin auf England und habe versucht, professioneller Segler zu werden.
Also wie kann man professioneller Segler werden?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich habe das Gefühl, man braucht ein bisschen Glück. Man muss manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss aber auch sehr hart arbeiten. Also viele Leute haben das Gefühl, wenn man sein Hobby will, zum Job machen will, dann ist alles happy und
aber
so.
Gleich, aber wer zahlt einem dann einen Lohn? Also wer stellt einem an? Oder sind das Preisgeld? Oder wo kommt das Geld rein?
Also am Anfang habe ich eigentlich hauptsächlich für private Eigner gesegelt. Also private, wohlhabenden Eigner, der eine Rennjacht hat und der gewinnen will. Und der stellt dann sein Team zusammen. Und wenn du in dem Team bist, wirst du gezahlt.
Bist du Angestellter gewesen?
Angestellter genau. Segler. Ja, oder Contractor, also selbstständig, ja. aber angestellt. Und dann braucht man natürlich aber auch noch andere Skills, weil eine Kampagne ist nicht nur Segeln. Also es ist Zeit in der Werft, es ist vielleicht Marketing, es ist ein Handwerk, das man kann. Und wenn man gut in ein Team passt, dann kann man so eine Karriere machen. Und das habe ich geschafft.
Und du bist dann nach England gegangen. Warum England? Ist das so ein bisschen das Paradies der Segler heute noch?
Ich hatte drei Wahlen gehabt, oder ich hatte drei Orte in der Shortlist gehabt. Das wäre entweder Australien, es wäre England gewesen oder Frankreich. Und ich hatte schon immer einen näheren Bezug zu England. Australien war mir ein bisschen zu weit weg gewesen, weil ich gleich meine Wurzeln sind hier in der Schweiz und in Rapperswil. Und ich habe schon auf Englisch studiert, ich habe auf Englisch gearbeitet. Die englische Sprache ist mir sehr nahegelegen und darum habe ich dann entschieden, auf England zu gehen.
Gut, und dort hast du Fuß gefasst. Also wie hat man sich da können aufschaffen. Also im Fußball fängt man bei den Junioren an und dann vielleicht bei der Erstliga und dann kommt man irgendwie, bis man in der Champions League ist, geht es lang. Ja. Wie ist das für den Segler?
Ist schon auch ähnlich so. Also eben, ich habe angefangen, das erste Mal allein ein Schiff gesegelt, als ich 5 war auf dem Zürichsee und habe mich dann stetig aufgeschafft, habe ein paar Weltmeisterschaften etc. gesegelt, als ich noch jung war.
Also auch Olympische Spiele?
Olympische Spiele nie, nein. Das ist ein langer Weg und das ist dann ein sehr harter Weg, vor allem in der Schweiz, wo Segeln ein Randsport ist und nicht das Budget.
Ja, aber wenn es Randsport ist, dann hast du wenig Konkurrenz, oder?
Ja, das ist eben nicht ganz so, aber das stimmt natürlich. Ich hätte mich auch für eine olympische Karriere entscheiden können. Ich bin dann aber auf England und es war nicht einfach am Anfang, weil ich kein Geld hatte. Ich habe nicht gewusst, ob ich Geld verdiene, ob das klappt. Und dann habe ich meinen ganz alten Campervan, das war ein 60-jähriger Mercedes-Bus, habe ich auf England gefahren und habe dann 7 Monate lang auf dem Parkplatz vom Hafen gewohnt. Ohne fließend Wasser, ohne Elektronik, nichts. Und habe dann einfach mehr oder weniger zuerst meine Ausbildung müssen machen, mein Ticket bekommen, dass ich das überhaupt
was kann. Für ein Ticket?
Das nennt sich der Jobmaster. Also man muss für ein paar Monate Theorieklassen machen, Prüfungen ablegen und dann eine praktische Prüfung machen, um zu zeigen, dass man sicher ein Schiff kann navigieren kann. Und dann
das hast du dort in England gefahren?
Ganz genau. Und nachher ist es darum gegangen, Beziehungen zu knüpfen und an verschiedenen Türen anzuklopfen, um zu schauen, ob man einen Job bekommt. Und das hat dann auch geklappt. Aber einfach ist es nicht gewesen.
Gut, also dann bist du irgendwie aufgestiegen. Ich habe das mal nachgelesen. Dann Team Hugo Boss. Und dann nachher Fastnet, Rolex Fastnet Race, das ist so ein bisschen, schon eine höhere Kategorie, oder?
Ja, ganz genau. Also ich habe dann beim Team von Alex Thompson, sein Sponsor war Hugo Boss, bei ihm im Team angefangen zu arbeiten. Er hat schon 5-mal an der Wanderglobe teilgenommen, einer der erfolgreichsten Wanderglobe-Segler. Und in dem Team konnte ich mich dann auch wieder aufschaffen, bin dann irgendwann verantwortlich für das ganze Schiff. Dann bin ich sein Trainingspartner geworden, dann sein Coastskipper, also gewisse Regatten segeln wir jetzt zweit, nicht allein. Und so bin ich dann in die Wanderglobe-Welt reingekommen.
Aber die Wanderglobe-Welt, das muss man noch sagen, das ist rund um die Welt segeln. Wir tun das im Detail noch ein bisschen erklären. Aber das ist immer alleine.
Ganz
und
genau.
Hast denn du einfach gesagt, die Karriere alleine, weil es gibt ja noch die anderen Schienen, oder? Jetzt so, zum Beispiel America Cup wird jetzt wieder kommen mit Alinghi in diesem Herbst und so. Das war nicht deine Schiene gewesen?
Nein, gegen den Schluss nicht. Und das ist auch, es ist eine natürliche Evolution gewesen, dass ich mehr ins Offshore-Segeln bin, also lange Distanzen über den Atlantik oder eben jetzt ultimativ um die Welt, weil ich finde, das ist ein sehr interessanter und ein sehr vielseitiger Sport. Viel vielseitiger, als wenn man nur rausgeht und eine Stunde einen Wettkampf segelt und nachher wieder ans Land geht. Die langen Distanzen, da wird der Sport sehr, sehr komplex auf einer anderen Ebene als jetzt beim America's Cup.
Genau, also das ist eben etwas, wo man muss dann auch psychisch aushalten. Du bist in dieser IMOCA-Kategorie gewesen. Kannst du erklären, was das ist?
Es ist eigentlich eine Schiffskategorie, das ist ein bisschen, wie soll ich es erklären, ein bisschen wie ein Formel 1. Also man kann ein Schiff bauen und das Schiff muss gewisse Regeln, in einer gewissen Regel gebaut werden, eine gewisse Größe haben, etc.
Darf nicht grösser, nicht kleiner sein.
Genau, genau. Also 20 Meter lang, der Mast ist 30 Meter hoch, die maximale Segelfläche ist in etwa vorgegeben und diese Schiffsklasse wird gebraucht, um zum Beispiel die Wanderglobe zu segeln.
Und gibt es denn da grosse Unterschiede zwischen diesen Booten? Eben wie der Formel 1, da hat einer der Ferrari und der andere ist Red Bull und so. Ist da, wo da unterschiedliche Technologien eingesetzt werden, ist das bei diesen Booten auch?
Absolut, absolut. Wie bei jedem anderen technischen Sport, ist das Budget ein grosser Faktor. Wir sind ein junges Team, ein Start-up-Team. Wir haben nicht...
Was heisst wir? Du bist ein Team.
Ich nenne mich selber, ich bin nur ein kleines Zahnrädchen in einer grösseren Maschine. Also schon jetzt,
du bist der im Boot sitzt und die Welt will.
Aber beim Formel 1 ist es ähnlich. Du hast ein riesiges Team und am Schluss hast du einen, der dann schlussendlich die Runde macht.
Und wem gehört das Team?
Im Moment gehört es noch uns. Also wir haben natürlich
Wer ist Sponsoren. Uns?
Mir. Also es ist
dir und deiner Frau, sie ist auch eine Seglerin.
Ganz genau.
Also du hast sie auf hoher See hast du sie irgendwie kennengelernt.
Ganz genau, in England, ganz am
Anfang. Und dann haben sie gemerkt, auch wenn die Wellen hoch gehen, ausser dran, bei euch ihnen stimmt.
Ganz genau, sie ist dann zu mir in den Campervan gezogen, auf dem Parkplatz.
Gut, das ist natürlich der ultimative Liebesbeweis.
Ja, ganz genau, dann habe ich gewusst, das ist sie. Nein, aber also rechtlich gesehen ist es eine Aktiengesellschaft hier in Zürich.
Okay.
Und wir haben Sponsoren und Partner, kommerzielle, die uns das auch finanzieren und helfen zu finanzieren. Aber wir sind ein Start-up-Team und wir haben noch kein grosses Budget. Ich bin aber auch noch sehr jung. Also das
36, also gilt das als jung. In anderen Sportarten ist man dann ist durch im Fußball. Ja.
Genau. Also ich habe das Gefühl, man braucht eine gewisse Erfahrung und Reife, dass man das kann.
Du gilt als jung, also du hast noch viel vor. Jetzt wollen wir über da mehr hören. Du hast weitere Musik mitgebracht. Was ist der erste Musiktitel?
Das ist von Decker, This Here Island.
About as far as we are gonna go. Look at us, we are dog piles.
Bei mir ist der Oli Heere, hat sich qualifiziert für das härteste Segelrennen der Welt, Vendée Globe, das am 10. November starten wird, als erster Deutschschweizer. Aber das kommt mir nicht so einfach an. Wie wird man eigentlich qualifiziert für das, Oli?
Das ist ein Mix. Also hauptsächlich, also es gibt etwa vier, fünf grosse Transatlantik-Regatten. Alle von denen sind eigentlich solo, also allein. Und da muss man an diesen Regatten ein konstant gutes Resultat ablegen.
Also aber das ist also eigentlich so eine Vorbereitung, hast du über den Atlantik hin und retour?
Ganz genau.
Also ja, unglaublich.
Ja, genau. Also ich mache normalerweise 2 bis 3 Mal pro Jahr mache ich den Atlantik allein.
Und wie lange ist man da unterwegs?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Richtung man geht. Also von Europa auf zum Beispiel Karibik. Das ist etwa der schnellste Weg. Oben zurück.
Wie viel ist das, der schnellste Weg?
Reden wir etwa von 12 Tagen, 11 Tagen. Mhm. Oben durch ist es noch schneller, wenn man jetzt zum Beispiel von Nordamerika, zum Beispiel jetzt in New York, zurück auf Europa geht und das Wetter stimmt, dann kann es auch sehr schnell sein. Also unter 10 Tagen, 8 Tage. Aber dort oben ist es kalt.
Okay.
Darum ist die südliche Route.
Also du hast jetzt das müssen so 2 Trainingsfahrten machen jetzt in diesem Frühling?
Ganz genau.
Ist nicht gut rausgekommen, oder?
Nein, die erste ist gar nicht gut rausgekommen. Habe ich ein Problem gehabt mit meinem Autopilot, wo das Schiff normalerweise steuert. Und dann bin ich sozusagen gekentert, ein Schiff voller Wasser gsi.
Was heisst sozusagen gekentert? Ist man gekentert oder nicht?
Ja, also es kommt darauf an, wie man gekentert definiert.
Also eben, ganz gut, sagst du mir, was ist passiert?
Also gekentert würde mir jetzt sagen, dass das Schiff komplett auf dem Kopf steht. Bei mir war es nicht ganz so gewesen, also 130 Grad krängig.
Aber das Segel ist schon im Wasser gewesen?
Der Masten ist ein paar Meter unter Wasser gewesen.
Unter Wasser?
Ja, und leider hat es mir dann das Schiff auch gefüllt mit ziemlich viel Wasser. Und dann ist mir die Elektronik ausgestiegen und ich bin immer noch 2000 Kilometer weg vom Land und vom Ziel.
Und was ist dann passiert? Also, oder wie ist das überhaupt passiert?
Gut, wir sind immer noch ein bisschen am Analysieren. Es hat sehr, sehr viele Technologien auf diesem Schiff. Und irgendwo hat es einen Kurzschluss gegeben in meiner Batterie. Und dann hat man die Elektronik ausgeschaltet. Und das ist ein sehr dunkler Ort. Wenn man bei 80 km pro Stunde Wind, kein Licht, kein Strom, das Wasser war etwa 5 Grad warm. Ja, ist nicht gut. Aber ich konnte auf die Zähne beissen, ich konnte mich fangen und ich habe es dann gleich fertig geschafft, Regatta fertig zu segeln. Und habe wichtige Meilen gesammelt, eben für die Wanderglobe-Selektion. Und schlussendlich jetzt, ich probiere nimmer.
Aber du hast einen Schock gehabt.
Natürlich, ein absoluter
Schock. Erzähl mal, wie das passiert ist, wo du plötzlich gemerkt hast, alles ist tot und das Schiff kippt einfach. Was ist dort abgelaufen bei dir?
Also, es ist noch interessant, weil wenn man so über lange Zeit ein Schiff segelt, man ist komplett eigentlich... Ich bin komplett happy auf dem Schiff und das Schiff segelt und segelt auch bei viel Wind, bin ich eigentlich sehr ruhig und gefasst. Und dann geht es sehr schnell, innerhalb von Sekunden geht es von alles ist okay zu nichts mehr ist okay. Und dann ist es sehr wichtig, dass man sich so schnell wie möglich fangen kann und das Problem analysieren.
Aber du bist total überfordert im Moment.
Ja, für den ersten Moment, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf meinem Segelschiff nicht ganz genau gewusst habe, was ich jetzt in welcher Rangordnung, in welcher Prioritätenordnung, welche Jobs ich muss erledigen. Und weil ich keinen Strom hatte, konnte ich auch nicht kommunizieren wirklich mit meinem Team etc.
Wo ist denn das Team?
Das Team ist hauptsächlich basiert in Frankreich.
Ah, das ist aber nicht irgendwo in der Gegend, wo dich da könnt retten?
Nein, gar nicht. Wir haben niemanden um uns herum. Wir sind auch viel zu weit draussen für einen Helikopter oder irgendetwas. Dort draussen ist man allein. Also an der Wanderglobe zum Beispiel gibt es oft Momente, wo die nächsten Menschen von mir sind, die in der internationalen Raumstation.
Okay,
also
die kommen nicht runter?
Nein, die kommen nicht runter. Nein, es kommt niemand zu dir. Und du brauchst ein gewisses Selbstvertrauen und eine Kompetenz, dass du eben auch in so einer Problemsituation Lösungen findest und dich und das Schiff sicher kannst ans Land bringen.
Aber gleich jetzt da hast du jetzt was denn genau müssen machen, um irgendwie das Schiff wieder in Funktion zu bringen? Oder ist dann irgendwie nach einer gewissen Zeit der Strom wieder zurückgekommen?
Also ich habe zuerst einmal gewisse Segel von mir sind sehr beschädigt gewesen. Also ich habe zuerst einmal das Schiff einigermaßen sicher machen, dass es unmittelbar sicher ist für mich. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass meine Batterien, die ich brauche zum Schiff mit Strom versorgen, dass die nicht mehr funktionieren.
Es sind einfach wegen Wasser?
Ganz genau, es sind moderne Lithium-Ion-Batterien und eine von denen hat einen Kurzschluss gehabt. Das ist aber sehr schwierig gewesen für mich herauszufinden. Ich habe einfach müssen die Batterie funktioniert nicht mehr. Oli, was machst du jetzt als nächstes? Und was ich geschafft habe dann, ist, dass ich konnte meine Solarzellen, die ich vom Chef habe, direkt an mein Boot hängen kann, nicht via Batterie.
Aber das ist ja danach passiert.
Ja, ganz genau. Das hat dann geheissen, dass ich amix den Tag durch ein bisschen Strom gehabt. Genug, um mit meinem Team zu kommunizieren, genug, um einfache Wetterdaten herunterzuladen, genug, um den Autopilot mal eine Stunde lang anzustellen, dass ich mal ein bisschen schlafen kann. Aber grundsätzlich hat es geheissen, dass ich 18 Stunden pro Tag Schiff gesteuert habe, für 10 Tage.
Hast du Todesangst gehabt?
Nein, Todesangst hast du nicht. Ich bin professionell genug und erfahren.
Also, wenn sie es nicht angebracht hättest, was hätte passieren können?
Was mir passiert ist fast ein Super-GAU, aber ich habe natürlich noch einen Plan B, noch einen Plan C und D. Also ich habe zum Beispiel Rettungsinseln auf dem Schiff. Also auch wenn mein Schiff würde sinken.
Aha.
Schlimmste
Szenario. Dann gehst du in ein Rettungsboot.
Ja, ganz genau. Kann ich in eine Rettungsinsel rein. Und das wäre die absolute Supergabe. Aber man hat immer eine Option noch hinter sich. Mhm. Und Todesangst. Ich habe das Gefühl, die Todesangst wäre im falschen Sport.
Gut, das aber du hast nachher gesagt, irgendwann mal ein, zwei Tage später, sagst du immer noch in einem totalen moralischen, psychischen Tief gewesen.
Ja, also ich habe das Gefühl, vor allem die zwei Tage später, weil am Anfang ist man so voller Adrenalin und man hat so viel zu tun, dass man gar nicht Zeit hat, um darüber nachzudenken, um über seine eigene Situation zu fest nachzudenken. Mhm. Und erst, als dann eben meine Solarzellen ein bisschen Strom geliefert haben und ich auf eine Art sicher war und richtig Land, richtig Ziellinie gesegelt bin, langsam aber stetig, und das Adrenalin lädt nach, dann geht man in ein Loch. Und das ist eigentlich dann fast das schwierigste Loch.
Okay. Und dann hast du offenbar Kontakt aufgenommen mit dem Mentalcoach oder eher mit dir, und das hat Probleme geschafft.
Das hast du richtig recherchiert, ja, ganz genau. Also ich habe einen langjährigen Mental Performance Coach, den Dr. Wolfgang Jenewein, genialer Typ. Und mein Team hat dann vorgeschlagen, dass er mir anruft, via Satellitenverbindung, um ein kleines Assessment zu machen, wie es mir geht, weil ich habe auch meinem Team gesagt, ich sage noch nie, so am Boden zerstört und so erschöpft gewesen wie jetzt. Und sie haben sich Sorgen gemacht. Das ist dann alles aufgenommen worden von einer Zeitung, von einer grossen französischen Zeitung. Die haben dann über das geschrieben und dann hat wiederum jemand gesagt, ja, das könnte doch ein Regelverstoß sein, weil eine von der wichtigsten Regeln ist, dass ich keine Performance-Hilfe annehmen darf, während ich am Segeln bin.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, ist das Performance-Hilfe oder nicht?
Ja, und dann haben wir dich disqualifizieren.
Ja, also nicht wählen, aber sie haben eine Investigation gestartet, um zu schauen, ist das Scheisse gewesen, ist das Performance-Hilfe gewesen oder nicht. Ich selber habe gewusst, es war keine Performance-Hilfe gewesen, weil ich bin offiziell in einer Krisensituation gewesen. Coast Guard von Amerika gewusst, dass ich in einer Krisensituation bin. Und das war eigentlich ein medizinischer Anruf gewesen und nicht ein Performance-Hilfe-Anruf. Ich habe auch nicht immer angerufen, der hat mir angerufen. Und darum bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich gewesen, dass ich mein Name geklärt wird. Aber es ist dann natürlich eine Erleichterung, wenn die internationale Jury offiziell sagt, nein, der Oli hat nicht beschissen. Und das war mir sehr wichtig, weil Fairness und Integrität im Sport ist das Wichtigste.
Mhm. Aber ist es dann noch wichtig, wie du abschnittst bei diesen Rallyes oder eben bei diesen Transatlantikfahrten, um qualifiziert zu werden für die Vendée?
Nein, jetzt für die zwei nicht wirklich. Ich musste in einem gewissen Zeitfenster ins Ziel kommen, aber ich habe gewusst, das ist sehr einfach möglich für mich. Also es war bei mir nicht knapp gewesen. Mhm. Und darum habe ich auch gewusst, dass die Jury-Investigation wird allerhöchstwahrscheinlich keinen Einfluss haben auf meine Wanderglob-Qualifikation und Selektion. Aber es ist dann gleich eine grosse Erleichterung, wenn man es hört.
Aber wichtig ist, glaube ich, auch noch, wie viel man gesegelt hat, also wie viele Seemeilen
ganz
und
genau,
so.
Ganz
also
genau.
Du musst möglichst viele können vorweisen.
In einem gewissen Zeitfenster, ja. Ja. Ganz genau.
Und ich glaube, darum bist du auch eben noch gerade noch reingerutscht in das Feld. Rein. Und ich glaube, Kollegen von dir sind knapp draußen geblieben.
Das ist so, ja. Und das ist die Härte vom Sport. Aber ich glaube, mein Sport ist da nicht anders wie andere Sportarten. Man sieht so oft jetzt gerade im Vorlauf zu den Sommerolympiaden, so viele Athleten investieren so viel Zeit und Ressourcen, um ihren Traum oder ihr Ziel zu erreichen. Und für mich ist die Wanderglocke, für andere ist die Olympiade.
Ja.
Und am Schluss ist dann halt das Quäntchen Glück vielleicht auch, das du brauchst. Und dann der eine kommt hin und der andere nicht. Und das ist ein Teil vom Sport und mit dem muss man können leben.
Okay, also das hast du geschafft, das große Ziel. Jetzt müssen wir mal wirklich erfahren, was die Vendée Globe überhaupt ist. Machen wir zwischendrin Musik. Was ist der erste Titel?
Das ist Young Forever vom JC.
Forever, forever, the champagne's always cold and the music's always good. And the pretty girls just happen to stop by in the hood. And they hop their pretty ass up on the hood of that pretty ass car without a wrinkle in today. Cause there's no tomorrow, just a picture perfect day that lasts a whole lifetime. And it never ends, cause all we have to do is hit rewind. Let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine, reminisce, talk some shit, forever young is in your mind. Leave them off, they can't erase neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. We're alive, life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky. Then I die, I'll be alive for a million years. Bye-bye, so not for legends, I'm forever young. My name shall survive. Through the darkest blocks, over kitchen stoves, over Pyrex pots. My name shall be passed down to generations while debating up in barbershops. Young, slung, hung here, showed it a nigga from here. With a little ambition, just what we can become here. And as the father passed the story down to his son's ears, younger kid, younger every year, yeah. So if you love me, baby, this is how you let me know. Don't ever let me go, that's how you let me know, baby.
Bei mir ist der Oliver Oli Herr, Forever Young. Ist das ein Ziel von dir? He? Oder ist das ein Ziel von uns allen? Aber wir wissen, wir werden es natürlich überhaupt nicht erreichen, aber wir müssen es möglichst weit rauszögern, oder?
Ja, ich weiss nicht, ob das Ziel das richtige Wort ist, aber ja. Das Motto sollte sein.
Das Motto sollte sein, also aber Forever Young bleiben wir nicht.
Nein, das ist ja so.
Gut, also man muss es nutzen. Ja. Also reden wir über Vendée Globe, das ist ein Rennen, wo man im Gegensatz zum America's Cup ja uns eigentlich in der Deutschschweiz nicht so richtig kennt. Dabei ist es etwas total Irres. Oder? Und das ist dein Lebenstraum.
Ganz genau. Ganz
genau. Erzähl.
Ja, also die Vendée Globe findet schon seit Ende 80er Jahre statt. Es ist eigentlich ganz simpel. Man startet in Frankreich, man segelt den Atlantik durch ab, einmal um die Antarktis, den Atlantik wieder durchauf und ins Ziel. Das Ganze ist etwa 45'000 Kilometer, geht etwa 90 Tage.
Was? Zweimal Atlantik?
Also ja, man muss natürlich durch absegeln, einmal rundum und nachher wieder rauf.
Aha, aber man geht nicht über den Pazifik?
Nein, also man geht durch den Südpazifik, ja. Einmal um die Antarktis und nachher wieder rauf. Ja. Das ist die offizielle,
aber die offizielle Dinge,
von einer Weltumrundung.
Ja, Weltumrundung ist natürlich, wenn wir nach Asien und dann also, Afrika.
Mache ich natürlich schon. Also ich segle am Kap der Guten Hoffnung vorbei, ich segle nach Cape Leeuwen vorbei in Australien, ich segle am Kap Horn vorbei in Südamerika.
Aha,
und dann wieder rauf. Und das sind 45'000 Kilometer, wenn man schaut, wie lang der Äquator ist.
Das 40'000 Kilometer.
Genau. Also ist ein bisschen mehr, man hat noch ein bisschen
aber spatzig. Eben, aber viele Abweichungen haben wir nicht.
Nein, gar nicht. Und also eben, es hat die Regatta gibt es seit Ende 80er Jahre und bis jetzt haben es nur 114 Leute fertig gebracht, die Regatta zu segeln. Also wenn man,
wie viel ist denn die Ausfallquote?
Etwa 50% historisch.
Die Hälfte von denen, die starten, gehen raus?
Ja, die landen irgendwo dann halt in Südafrika oder in Australien oder irgendwo mit einem, entweder ist es ein technischer Schaden oder es ist ein medizinisches Problem. Und eben, es haben nur 114 Leute fertig gebracht, das zu segeln. Und wenn man das in Relativität sieht, also zur gleichen Zeit sind über 5'000 Leute auf Mount Everest gewesen, sind über 500 Leute im Weltall gewesen und nur gut 100 Leute haben es fertig gebracht.
Oder haben wollen, das überhaupt machen.
Ganz genau.
Wollen wir auch noch, weil das ist, glaube ich, nicht nur ein reines Vergnügen in 80 Tagen um die Welt. Ist ja mal ein Zukunftsroman von Jules Verne, hat einen schönen Film gegeben. Aber du wolltest auch in 80 Tagen um die Welt, oder?
Realistisch sind es vielleicht ein bisschen mehr. Ich rechne mit etwa 90, aber ganz genau. Ja.
Okay, und da gibt es jetzt auch wieder genaue Regeln, die man dort einhalten muss.
Ja, aber die Regeln sind eigentlich sehr, sehr einfach. Es gibt 3 Regeln. Wenn ich,
aber brutal.
Ja, wenn ich irgendetwas auf mein Schiff nehme nach dem Start, bin ich disqualifiziert. Wenn ich irgendwelche Hilfe annehme von außen, bin ich disqualifiziert. Und wenn ich meinen Fuß aufs trockene Land setze, bin ich disqualifiziert. Mhm. Und wenn ich diese 3 Regeln einhalte und es rundherum arbeite, dann komme ich.
Aber das Kommunizieren, das darfst
du? Kommunizieren darf ich, ja, solange es nicht, wie wir vorher gesagt haben, performance-related ist. Also mir darf niemand sagen, wie ich Schiff am schnellsten segeln oder zum Beispiel das Wetter analysieren für mich, das muss ich selber machen. Aber wenn mir etwas kaputt
geht... Aber du wirst dann abgelöst?
Ja, in der Regel ist heutzutage, früher war es noch einfach, das Ganze ein bisschen zu verfolgen. Heutzutage mit den Technologien und den Kommunikationstechnologien wird es immer schwieriger. Darum ist es auch ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Gentleman's Agreement, dass man wirklich auch in die Integrität und das Fairplay sehr ins Zentrum stellt und einfach nicht bescheisst.
Ja. Also, 90 Tage unterwegs, darfst du nicht aufnehmen. Wie ist es also beispielsweise mit Wasser?
Wasser ist ein gutes Beispiel. Also ich habe einen Wassermacher auf dem Schiff. Ich habe sogar zwei Wassermacher auf dem Schiff, weil es so wichtig ist.
Also Entsalzung?
Ja, Entsalzungsanlage. Und also mein Wassertank zum Beispiel ist nur 10 Liter. Weil mein Schiff muss
nur leicht, 10 Liter?
Mein Schiff muss so leicht wie möglich
hoffentlich
sein.
Wie funktionieren deine Wassermacher?
Ganz genau, darum habe ich zwei. Darum habe ich zwei auf dem Schiff.
Also irgendwie Backup?
Ja, und ich muss alles dabei haben. Und es ist noch lustig, wenn man eben jetzt für 90 Tage, 100 Tage ein Schiff bereit macht. Also vom Zahnbürstchen zu der Zahnpasta, zum WC-Papier, zum Essen. Man braucht alles.
Also sag mal, ein Essen. Was hast du dabei für 90 Tage?
Ich esse,
wie ist das Menü?
Ja, es ist kulinarisch ist nicht eine gute Reise. ich habe gefriertrocknete Nahrung. Also das Einzige, was ich machen kann, ist Wasser aufkochen, dann das in einem Beutel leeren, das umrühren, 10 Minuten stehen
lassen. Und Strom machst du über Batterien?
Strom mache ich über Solarpanels. Ich habe einen kleinen Hydrogenerator, also ein Wasserkraftwerk am Schiff, einen kleinen Propeller. Und dann habe ich aber auch noch einen Dieselgenerator im Notfall. Falls ich keine Sonne habe oder zu langsam bin für den Hydrogenerator, habe ich noch einen Generator. Und so macht man das. Aber, zum Beispiel,
aber was gibt es zu essen?
Die Menüs sind eigentlich sehr vielseitig. Das Problem ist, dass die Konsistenz ist immer gleich. Egal, ob es Reis ist oder Nudeln oder Herdöpfelstock. Die Konsistenz ist immer etwa gleich. Der Geschmack kommt mir rüber, aber die Konsistenz fehlt einem ein bisschen.
Aha.
Aber ich esse, es ist auch eine Disziplin, ich esse extrem viel. Also an einem ruhigen Tag esse ich 3000 Kalorien pro Tag. Um einfach den Kalorienhaushalt zu managen. Wenn es kalt ist, viel Wind hat und ich viel zu tun habe, dann konsumiere ich 6000 Kalorien pro Tag.
Wow, also wie viel Kilo Essen hast du denn dabei?
Also ich, auf die Nahrung, das ist 1000 Kalorien, sind 250 Gramm schwer.
Aha, also nicht sehr schwer.
Nicht sehr schwer, aber es läppert sich dann gleich zusammen für 100 Tage.
Okay, also wie viel Kilo?
Müsste ich ausrechnen, wüsste ich noch nicht genau. Aber es sind ein paar Check-in-Säcke, die ich aufs Schiff nehme, um sicher zu sein, dass man das Essen nicht ausgeht.
Gut, also dann hast du also Wasser machst, Essen hast, musst es aufkochen. Mhm. Dann musst du ja auch noch schlafen. Wie funktioniert das?
Schlafen ist auch nicht ganz einfach. Also ich schlafe nie mehr als 30 Minuten am Stück.
Also tust du dich auch wecken lassen?
Ja, ich habe ganz einen lauten 140 Dezibel Schiffsalarm. und ich schlafe nie mehr als 30 Minuten am Stück. Ich versuche immer noch mindestens 4 Stunden pro Tag zu schlafen. Also 8
ist das gesund? Minuten. Nein, Oli. Was sagt ein Arzt dazu?
Doch, ja, sie findet es sehr interessant, die Wissenschaft.
Ja, du bist Versuchskaninchen.
Ein bisschen, ja. Aber wenn du jetzt mich so anschaust, ich bin jetzt zweimal über den Atlantik, sehr kürzlich, es geht mir gut.
Es geht mir gut. Aber gut, das sind 11-12 Tage und dann bist du nachher ein bisschen ablegen.
Lustig ist ja mit Schlaf, also das kann man kann nicht vorschlafen und das Nachholen ist nicht sehr einfach. Und normalerweise die ersten 5 Tage an der Regatta sind extrem schwierig, weil der Körper ist sich noch nicht gewohnt an den Schlafrhythmus. Nachher kommt man in einen Modus rein, der eigentlich sehr gut funktioniert. Also
hast du nie das Gefühl, du bist total übermüdet oder dass du wegdriftest in einer Zeit, wo du müsstest eigentlich wach sein?
Es gibt es natürlich schon und es ist auch wichtig, dass ich mich selber einschätzen kann, wie müde dass ich bin. Weil aber eine gewisse Müdigkeit merkt man es nicht mehr. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich zu müde bin und dann eben auch Mühe habe, richtige Entscheidungen zu treffen etc., dann wird Schlaf dann eine Priorität. Das heisst, ich muss dann das Schiff vielleicht ein bisschen abbremsen. Dafür kann ich dann 4x 30 Minuten am Stück schlafen und erhole mich wieder.
Also wenn man dich anschaut, dann siehst du aus wirklich wie ein Spitzensportler, wie ein Zehnkämpfer, bist gross, muskulär und so. Die Zeit auf dem Boot, ist das für dich körperlich auch noch anstrengend? Also dass du mindestens fitnessmässig dich kannst erhalten?
Ja, anstrengend ist es, aber es ist nicht ein Spitzensport von Sachen körperlicher Anstrengung. Also ich finde es schön, mein Sport ist einer der sehr wenigen Sportarten, wo Frauen und Männer in der gleichen Kategorie, in der gleichen Klasse
starten. Eben, es gehen 6 Frauen mit auf das Ganze.
Ganz genau.
Die machen das auch.
Ja, und viele von diesen Frauen sind auch schon Ende 40, Anfang 50, sind kleine, ganz feine Frauen. Und das beweist eigentlich, dass es nicht eine reine körperliche Challenge ist, sondern eben auch mental etc. Und ich habe das Gefühl, man braucht das gute Mittelmaß. Ich bin regelmäßig im Gym und ich mache regelmäßig Sport, aber für mich geht es mehr darum, eine gute Grundverfassung zu haben, dass ich mich nicht verletze. Mhm. Das Verletzungs- Vorbeugung von der Verletzungen ist für mich...
Und was für Verletzungen kann man sich vorstellen?
Oft sind es von den repetitiven Bewegungen. Also ich habe eine Kurbel auf dem Schiff, weil ich muss all meine Segel und meine Seile etc. Manuell bedienen. Und das ist eine sehr repetitive Angelegenheit. Und man kommt etwas über, ein bisschen wie ein Tennis-Ellbogen.
Aha.
Und ich habe jetzt so eine Kurbel zuhause und ich mache das eigentlich jeden Tag.
Zum Üben? Also das,
um
also
meinen Körper daran gewöhnen, dass ich halt mehr Stunden pro Tag am Kurbeln bin.
Mhm. Und wie halten wir das geistig durch in 90 Tagen? Das ist ja dein Lebenstraum.
Ja,
aber ist das vielleicht auch dann am Schluss der Lebensalbtraum?
Natürlich hat man Momente, wo es einem nicht gut geht, wo man ein bisschen in einem Loch ist. Aber ich bin ein sehr ambitionierter Mensch und mich nimmt es immer mal Wunder, wie weit kann man sich pushen, was ist noch okay. Und die mentale Vorbereitung ist sehr wichtig, weil ich finde, mein Sport findet, ich weiß nicht, zu 80% im Kopf statt. Und darum arbeite ich auch seit langer Zeit mit einem Mentalcoach zusammen, um mich vorzubereiten und auch Tools im Kopf zu haben.
Was heisst Tools im Kopf?
Also unser Ziel,
das ist meditieren?
Nein, meditieren nicht, aber unser Ziel ist eigentlich, dass ich, wir nennen es eine Toolbox im Kopf, haben wir verschiedene Tools, die ich anwenden kann, um meinen Gemütszustand zuerst mal zu analysieren und dann hoffentlich auch zu beeinflussen.
Also erzähl mal, wie kannst du analysieren? Das heisst, heute bin ich ein bisschen nicht so gut unterwegs und das Wetter ist total verschissen, ich habe es anders erwartet. Jetzt mache ich das und das, oder wie?
Mal ein Beispiel zum Beispiel ist das Alleinsein. 90 Tage allein. Die wenigsten Menschen erleben das je.
Du bist ja so irgendwo in einem schlimmen Staat, in einem Loch, in einem Gefängnis. Das gilt als Folter eigentlich.
Ja, vielleicht. Aber ich sage mir zum Beispiel, ich bin zwar allein, aber ich bin nicht einsam. Heutzutage werden die Worte fast als Synonym gebraucht. Allein sein ist ein physischer Zustand, einsam sein ist ein emotionaler Zustand. Jetzt nur weil ich allein bin, muss ich mich nicht einsam fühlen. Ich habe ein Team im Hintergrund, ich habe
ein Team im Hintergrund.
Partner, ich habe Journalisten, die mir anrufen via Satellitenverbindung. Wenn ich ins Ziel komme, stehen hunderte Medien dort. Also ich bin sicher nicht einsam, ich bin vielleicht allein. Und wenn man das separiert, ist dann zum Beispiel
aber was machst du denn? Hörst du dann auch Musik oder hast du irgendwie Podcasts oder wie tust du dich ablenken?
Ganz genau, ja. Was? Ich höre oft Podcasts oder Audiobooks. Bücher habe ich nicht dabei, aber Audiobooks.
Das wäre ja wieder Gewicht, oder?
Ja, und aber, genau, gut, Papier wird nass und die fliegen umeinander im Schiff, wenn es mal ein bisschen ruppig wird. Ja. Aber ich höre ab und zu Musik, ich höre ab und zu Podcasts, ich höre ab und zu Audiobooks und eben, ich habe Technologie auch, zum Beispiel mit meiner Frau telefonieren oder mit Brüder, oder? Und das hilft. Das hilft. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist Angst auf dem Schiff. Ab und zu habe ich Angst. Also das Beispiel zum Beispiel ist, wenn ich aus dem Mast klettern muss. Mein Mast ist 30 Meter hoch. Und wenn sich das Schiff ein bisschen bewegt auf der Wasseroberfläche, auf 30 Meter oben, bewegt sich es dann sehr fest.
Wow. Pendeleffekt. Und wieso musst du denn rauf?
Vielleicht ist etwas kaputt. Oder ich muss etwas inspizieren. Oder ich muss etwas auswechseln. Und dann
das kannst du auch nur bei gewissen Wellengang machen, oder?
Idealerweise macht man es nur bei gewissen Wellen. Ganz genau. Ja. Und darum gehe ich lieber öfters rauf und mache einen Check und stelle sicher, dass alles gut ist, als dass ich dann irgendwann bei einem Sturm rauf muss. Aber dann habe ich Angst. Und Angst ist auch etwas, wo ich zum Beispiel, für mich ist das sehr wertvoll, Angst, weil es beweist oder es zeigt mir auf, dass ich ein Risiko jetzt eingehe.
Ja.
Und dann forciert es mich, eine Art wie das Risiko
zu analysieren. Also sagst du, jetzt habe ich Angst, jetzt muss ich noch besonders konzentriert sein, oder wie?
Zum Beispiel. Und wieso habe ich Angst?
Ja.
Weil ich
ja, aber vielleicht objektiv, eben, es schaukelt so unglaublich. Und wenn ich da nicht runterkomme, ich könnte ja, oder?
Genau.
Oder runterfallen würde.
Ganz
oder so.
Genau. Und jetzt du sprichst jetzt zwei Risiken an, zwei Ängste. Das eine nenne ich eine theoretische Angst und die andere nenne ich eine reale Angst. Also das Runterfallen, das passiert nicht. Ich habe ein Klettergestell, ich bin doppelt gesichert.
Ja.
Das passiert nicht. Aber vielleicht schlage ich den Kopf an, weil es schaukelt. Aber dann ziehe ich einen Helm an.
Okay.
Und so schaffe ich mich durch die Risiken, durch
das musst du alles trainieren, dass du musst immer ganz bewusst alles vorbereiten, dass du nicht weißt, dass deine Aufmerksamkeit irgendwie weggeht. Das darf nie passieren.
Nein, das wäre nicht ideal. Ja, ich muss immer konzentriert sein. Und das ist auch eine von der Schwierigkeiten oder eine von der Stressfaktoren, dass man nie abschalten kann.
Nein,
wenn ich allein auf dem Schiff bin, ist man immer dran. Also man schaltet nie ab. Und das ist eine der Schwierigkeiten. Und das ist ja der Stein, wo einem, das Gewicht, das einem von der Schulter geht, wenn man dann im Ziel ist.
Mhm. Aber eben, wenn man dort geht segeln, wo du hin willst, dann gibt es zum Teil heftigste Stürme. Und ja, ja, also, und da kommt man dann auch Angst, wenn man jetzt sieht, auf der Wetterkarte, ich muss jetzt da durch, und das kann, wie hoch können die Wellen sein?
Ja, die höchsten Wellen, die ich schon gesehen habe, allein sind 11,5 Meter. ja, das ist nicht ideal. Nein, das ist nicht ideal.
Aber, oder ist das lässig als Segler, sagen, ich nehme eine 11 Meter Welle noch? Oder
nein, also das versucht man zu vermeiden. Das Interessante an meinem Schiff ist, wir sind so schnell unterwegs, dass wir schneller sind als das Wetter.
Mhm.
Das heisst, wenn wir das Wetter genug früh beobachten, können wir uns so platzieren, dass wir nicht das Wetter auswählen können, aber wir können es beeinflussen, was für ein Wetter wir sehen. Das andere ist, es ist schlussendlich immer noch ein Wettkampf. Das heisst, wir wollen viel Wind haben, zum schnell vorwärts zu kommen, aber nicht zu viel. Das heisst, es ist ein konstantes Trade-off zwischen Risiko und Reward.
Und weiss man dann immer ungefähr, wo man steht? Ja. An welcher Position man ist?
Wir kommen jede Stunde bzw. jede zwei Stunden ein Update über, wo alle anderen sind, wie schnell das unterwegs sind. Und das behaltet den Druck natürlich.
Eben, aber wenn man merkt, oh, ich bin ein bisschen zurückgefallen, dann gehe ich auch gleich noch ein bisschen gerade durch, obwohl dort ein bisschen ins Gewitter könnte kommen.
Ja, das ist wieder etwas typisch im Sport. Ein Abfahrtskifahrer macht den Trade-off auch. Wie schnell geht er in die Kurve?
Ja.
Sicher oder schnell? Und irgendwo brauchst du die goldige Mitte. Und das ist etwas, was nicht einfach ist.
Also wenn man das schafft, wenn man fertig ist, ist gut. Aber wenn man jetzt sagen wir, aufs Podest kommt, gibt es da auch viel Geld, nicht nur Ruhm?
Es gibt ein Preisgeld, aber es ist verschwindend klein verglichen mit dem Budget, das man braucht, wenn man jetzt die Wanderglobe gewinnen.
Gut, also reden wir über Budget und Sponsoren. Das ist natürlich ganz ein wichtiger Teil, weil es ist einerseits Sport, andererseits ist es natürlich auch Business. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Wrong Vibration von Balthasar.
It's the wrong vibration.
Bei mir ist der Oli hier. Er will rund um die Welt an der Vendée. Startest am 10. November. Am 10. November? Die Novemberstürme sind doch bekannt, oder? Wieso machen die das im November?
Die Novemberstürme im Nordatlantik sind weniger ein Problem als die Winterstürme im südlichen Ozean, wenn man um die Antarktis segelt. Und darum, also wir können nur um die Antarktis segeln im, in unserem Winter. Und darum findet der Start im November statt.
Okay, also gut, dann startet ihr. Und vorher muss natürlich noch viel passieren. Vor allem brauchst du viel Geld noch holen. Das Ganze eben ist eine teure Angelegenheit. Was ist das Budget, das ihr habt?
Also unser Budget ist im mittleren bis höheren sechsstelligen Bereich pro Jahr.
Mittleren bis höheren? Also unter 1 Million?
Ja.
Unter 1 Million, ja. Gut. Und du suchst ja da einen Titelsponsor, der von dem eine halbe Kiste, der ist noch nicht um, wenn der nicht kommt. Und dann?
Ja, es gibt natürlich mehrere Optionen. Also ich bin sehr verbissen und ich bin sehr ambitioniert und ich weiß, ich bin überzeugt, dass wir es an den Start schaffen. Aber natürlich muss man am X-Einschnitt machen. Und also ich habe mir auch schon seit jetzt 2 Jahren so gut wie keinen Lohn zahlt. Ab und zu muss man den Gürtel ein bisschen enger schnallen.
Was kostet eigentlich das Boot so auszurüsten? Mit all den Sachen, die du hast?
Ja, das ist halt eine grosse Range. Je nachdem, ob man sich. Ja,
aber du wolltest es ja gut haben.
Ausstattungsgegenstand, einen Fiat leisten oder einen Ferrari leisten.
Ja, aber gut, du gehst auch nicht mit einem Fiat gegen einen Ferrari in ein Wettrennen, oder?
Nein, genau.
Also musst du also auch irgendwie Ferrari-mäßig unterwegs sein.
Ja, ja. Nein, es ist, ist ein kapitalintensiver Sport, den ich mache. Und wir haben schon mehrere Partner. Viele vor allem aus der Region, Firmen aus Zürich und Rapperswil. Und denen bin ich sehr, sehr dankbar.
Aber was kommen die über?
Das sind verschiedenste Sachen. Also einerseits hat man den klassischen Return, den man überkommt, wie Medienaufmerksamkeit. Meine Segel sind 650 Quadratmeter gross. Also aber das Billboard, wo um die Welt segelt, mit dem Brand.
Aber drauf. Es hat relativ wenig Leute, die das sehen, oder?
Ja, in heutzutage.
Ja, also wenn du im Südpazifik bist, ist ja also die Zuschauerzahl überschaubar.
Das ist nicht wirklich der Fall, weil ich habe zum Beispiel 6 Kameras auf dem Schiff. Also ich filme alles und ich tue jeden Tag zwischen 30 bis 90 Sekunden Video machen. Das wird verteilt auf unseren Social Media Kanälen, aber auch von anderen Medien aufgenommen etc. Und also das ist eine einfache monetäre eigentlich Berechnung.
Gut, aber Vendée Globe ist ja in der Deutschschweiz vor allem nicht so bekannt. Also es hat ja schon mehrere Westschweizer gegeben und einen ist glaube ich zum dritten Mal sogar schon dabei. Warum ist das so?
Ich habe das Gefühl, die Westschweizer sind viel, der Segelsport ist viel wichtiger in der Westschweiz als in der Deutschschweiz.
Das ist einfach so. See.
Ja, und ich habe das Gefühl, sie sind einfach, der Segelsport und der Wassersport ist bei ihnen um einiges wichtiger. Ich habe das schon gemerkt als Junior. Wenn wir in Regatta segeln an Genfersee, dort ist der Segelsport viel wichtiger und viel grösser.
Aber Alinghi und eben der ganze America's Cup, das ist eine andere Liga. Dort geht es nicht um 5 oder 700'000 Franken, dort sind es Hunderte von Millionen, oder? Wo man muss investieren.
Ja, das ist so, ja. Also, ja, und auch innerhalb von der Vendée Globe. Also wir haben einen Bruchteil vom Budget von denen, von der Teams mit dem grössten Budget, und das ist mir auch bewusst.
Warum haben die so viel mehr?
Ich habe das Gefühl, also einerseits ist, ich nenne mich selber oder uns als ein Start-up-Team. Also wir machen das erste Mal mit. Ich bin noch sehr jung, ich komme aus einem Land, wo die Vendée Globe noch nicht sehr bekannt ist. Andere Teams, die machen schon zum 3., 4., 5. Mal mit, die haben Sponsoren, und die sind dann, ihr Budget ist dann, ja, fast 10-fache.
Aber da gibt es eben eine Schweizerin, die heisst, glaube ich, Justine Metro. Du kennst sie?
Ja, ganz genau.
Und hat die zum Beispiel ein grösseres Budget als du?
Sie wird um einiges ein grösseres Budget haben. Wobei eben, man hat
nie. Aber hast du eine Chance? Wenn du sagst, die haben so viel mehr Geld. Eben, also in gewissen Sportarten spielt das Geld eine Rolle. Eben, du hast Formel 1 erwähnt. Ist ganz klar, Sauber ist eigentlich chancenlos. Immer. Die fahren immer hinterher, die armen Kerle.
Gut, die Frage ist, wenn du jetzt sagst, chancenlos, was ist. Du musst mal zuerst das Ziel definieren.
Ja, was ist das Ziel?
Mein Ziel ist, sportlich eine solide Leistung abzugeben. Und wenn ich sage, sportlich eine solide Leistung abgeben, dann muss ich nicht träumen, dass ich gewinne. Weil das wird in meiner ersten Vendée Globe nicht der Fall sein. Ich habe das Gefühl, das wäre arrogant zu denken, wenn ich jetzt würde lossagen und sage, hey, ich kann gewinnen.
Gut, also, dann was ist denn das realistische Ziel?
Ich habe das Gefühl, im guten Mittelfeld meine erste Vendée Globe fertig zu segeln.
Aber das heisst Mittelfeld von diesen 20, die ankommen?
Zum Beispiel.
Das erste Mal ankommen, genau. Das ist, glaube ich, das erste Ziel.
Und es gibt einen Satz, und der steht auch bei mir im Schiff drin. To finish first, you first need to finish.
Aha,
also
okay.
Das Ziel kommen ist natürlich das Wichtigste.
Gut.
Und dann vom Sportlichen her, wenn ich irgendwo im Mittelfeld bin, genial. Das ist vom Sportlichen her mein Ziel. Und dann das andere ist aber von einem kommerziellen Standpunkt. Ich will eine gute Story bringen. Ich will,
was ist eine gute Story? Also muss da Dramatik passieren? Noch irgendwelche grosse Zwischenfälle, wo alle mitzittern?
Natürlich verkauft sich das Drama immer gut, aber mein Ziel wäre, mit so wenig Drama wie möglich um die Welt zu kommen.
Eben, das widerspricht sich ein bisschen.
Ich habe das Gefühl, es ist die authentische Story. Also vor allem in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz. Die Leute wissen nicht, was es beinhaltet, allein um die Welt zu segeln. Und es ist tagtäglich etwas anderes. Und einfach ihnen einen Einblick geben, was ist es, wie ist es.
Aber dass man das überhaupt will, du hast ja noch eine Frau, die siehst du mal 3 Monate mal nicht, oder? Findet ihr das cool?
Also, als ich entschieden habe, dass ich eigentlich eine Wanderglob-Kampagne auf die Beine stellen will, habe ich 2 Leute um Erlaubnis gefragt. Das ist einerseits meine Frau und andererseits meine Mutter.
Okay.
Und beide haben ja gesagt. Und das gibt mir
eine Chance, kann Nein zu sagen.
Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Hätte die eine von beiden Nein gesagt. Also nein, hätte meine Frau Nein gesagt, hätte ich sicher nicht gemacht. Ja. Aber es gibt natürlich auch Einschnitte. Also ich bin 36, meine Frau ist noch ein bisschen älter als ich. Und sie hat zum Beispiel gesagt, wenn du weiterhin willst, offshore segeln und das dein Leben machen, dann gibt es kein Kind.
Ah, okay.
Und das ist halt dann der Preis, den man muss zahlen. Und das respektiere ich. Also sie sagt, sie will nicht zuhause sein und ein Kind allein aufziehen, während ich meiner Passion nachgehe.
Eben, du hast ja Pläne offenbar jedes Jahr dann, oder?
Ja, ich bin
jung, jetzt
ganz
machen.
Genau.
Oder? Und dann irgendwann mal vielleicht sogar gewinnen, oder?
Wenn ich nicht irgendwann würde wollen gewinnen, dann musst du nicht mitmachen. Aber jetzt ist es unrealistisch, aber das ist das ultimative
Ziel. Also es ist ein grosser Preis, den du und deine Frau bereit sind zu zahlen für das.
Ja, und das ist, ich habe das Gefühl, es ist auch gut, dass sie das angesprochen hat, weil die Karten sind auf den Tisch und jetzt wissen wir, um was es geht und wir sind beide happy damit und jetzt geht es vorwärts.
Also, was passiert jetzt noch in der Vorbereitung, bis du dann irgendwie alleine loslässt und eben um die Welt segelst?
Ja. Also eben im Frühling habe ich die letzten 2 grossen Regatten gesegelt über den Atlantik und jetzt im Sommer ist das Schiff wieder am Land. Wird die 1000 Einzelteile zerlegt.
Wo ist das?
Das ist in der Bretagne. In einem kleinen Örtchen Concarneau.
Machst du denn da mit? Oder man hört immer so Leute, die dann so tüfteln, noch selber ihre eigene Sache und dort noch irgendeine Idee einbringen.
Ganz genau. Also ich bin in 2 Tagen werde ich wieder in Frankreich sein und werde auch in der Werft sein, weil es ist auch wichtig, dass ich jede Schraube kenne. Weil das Schiff wird Schaden erleiden und ich werde es flicken, während ich am Segeln bin. Und es ist sehr wichtig, dass ich das Schiff sehr gut kenne und auch mental zuversichtlich
bin. Und handwerklich bist du auch gut?
Bin ich gut, ja. Also. Ich kann eigentlich fast immer alles wieder flicken.
Ja. Und hast du ein Werkzeug dabei?
Ich habe eine grosse Werkzeugkiste dabei, ganz genau.
Also, aber so Segeln tust du nicht mehr jetzt so in der Nähe, also im Vorfeld?
Also 2 Monate vor der Wanderglob geht das Schiff wieder ins Wasser und dann gehen wir mit Gästen segeln. Also zum Beispiel mit unseren Partnern und Sponsoren machen wir Segeltag. Und dann gehe ich aber auch noch einmal allein segeln, ein paar Tage, um auch mir selber können sagen, okay, jetzt bin ich happy mit dem Schiff, jetzt sind wir ready. Und dann gibt es noch letzte Testfahrten mit dem Team, wo der Elektroniker mitkommt, wo der Bootsbauer mitkommt, dass sie auch happy sind mit allem. Und dann geht es Mitte Oktober geht es an den Start ins Race Village und dann ist das ein grosses Race Village. Und dann sind wir 3 Wochen dort und dann ist 10. November der Start.
Und von diesen 40 Booten und dann Achtung, fertig, los.
Ganz genau.
Sieht man dann unterwegs die Konkurrenten oder siehst du die nach relativ kurzer Zeit gar nicht mehr?
Also meistens sieht man niemanden. Es gibt aber die Wetterphänomene, gerade zum Beispiel im Südpazifik gibt es ab und zu mal, dass man in ein Windloch segelt. Und dann kommen die hinteren Schiffe noch mit Wind an das Windloch hin. Und dann kann es sein, dass man plötzlich das eine oder andere Schiff am Horizont sieht.
Aha.
Und wir kennen uns natürlich auch gut, weil die 40 Segler, wir haben jetzt 3 Jahre lang miteinander Regatta gesegelt und trainiert. Und dann nimmt man vielleicht schon ein Funkgerät und tut schnell mit dem anderen.
Ah, das machen wir dann?
Ja, natürlich. Okay. Natürlich.
Wow, also das ist eine ganz eigene Welt, die Welt, Umseglerwelt. Oliver, wir werden das verfolgen, wir werden schauen. Das interessiert mich auch. Ich habe bis jetzt überhaupt nicht eine Notiz genommen von dem Ganzen. Aber was ich da erfahren habe, ist wirklich faszinierend. Letzter Musiktitel?
Letzter Musiktitel, Feel It Still von Portugal The Man.
Also dir alles Gute, viel Erfolg und toi toi toi.
Danke, Roger.
Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Take all dust and moth, put 'em back up on the
beste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1. Du, Petra, wieder einmal Lust auf einen richtigen. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.